Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
Erstes Spiel unter dem neuen Trainer, 0-3 verloren gegen Leipzig. Und irgendwie sah es auch unter Thomas Doll an vielen Stellen so aus wie immer. Nicht gut. Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Ich habe es angekündigt bei Twitter, es gibt eine erstmalige Kombination an Gästen. Ein Teil dieser Kombination, Tobi Gröbner. Tobi, grüß dich. Hi.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr.
Und die Nummer zwei, auch zum zweiten Mal überhaupt erst dabei. Deshalb gibt es gar nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten bisher. Philipp Schünemann. Hallo, Philipp.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da, dass ich dabei sein darf.
Ja, hundertprozentig. Ich freue mich, euch beide heute hier zu haben. Und wir müssen sprechen über Leipzig, natürlich über Leipzig. Und dann will ich von euch ganz viel wissen zum neuen Trainer. Eure Meinung, eure Einschätzung. Wie habt ihr die ersten, ja, inzwischen 7, 8, 9 Tage mit Thomas Doll wahrgenommen? Was erwartet ihr für die restliche Saison? Da müssen wir noch ein bisschen sprechen über so einen Gesellschaftervertrag, der da angeblich, offensichtlich oder wie auch immer mal wieder geändert wurde. Und ja, dann haben wir ein Spiel gegen Nürnberg. Ist es ein Finale, ist es kein Finale? All das werden wir in den nächsten rund 60 Minuten besprechen. Wir fangen ganz klassisch und charmant an mit dem Spiel vom vergangenen Freitag. Das ist ja das Tolle, man kann sich am Freitag schon das Wochenende versauen. Super Sache. 0-3 gegen Leipzig. Philipp war im Stadion, weiß ich. Tobi, wie war es bei dir?
Nein, ich war nicht im Stadion.
Du hast alles richtig gemacht, du bist zu Hause geblieben.
Sehr klug. Ja, ob das, ja, meinst du, es war richtig?
Ja, definitiv.
Ich hätte euch treffen können, das hätte ja schon was, hätte sich ja gelohnt.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, aber nein.
Also war es im Stadion wirklich so schlimm wie am Bildschirm, ja?
Ja, also das Spiel war kein anderes, also zumindest für mich nicht.
Okay.
Neuer Trainer, neue Aufstellung, so sagt man. Und Philipp, so war es dann tatsächlich auch. Der Trainer hat ganz schön rumrotiert und Waldemar Anton unter anderem wieder zurückgezogen in die Innenverteidigung. Breitenreiter hatte da ja gegen Dortmund noch so eine Idee. Ist wieder verworfen. Korb rein, Muslia rein, Asano rein, Jonatas rein. Das war ganz schön viel. War das das, was du ungefähr so auch erwartet hattest?
Ich hatte das wirklich erwartet, dass Jonatas von Anfang an spielt. Ich fand es sehr schade, dass er nicht mit zwei Stürmern gespielt hat, da er ja von der taktischen Grundaufstellung her genauso gespielt hat, wie Breitenreiter das gegen Werder und in der Vorbereitung der Rückrunde ja auch schon versucht hat. Und dort hat man ja gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Und auch gegen Werder wurde in der zweiten Halbzeit dann auf zwei Spitzen umgestellt und Müller mehr in die Zentrale gerückt. Und meiner Meinung nach funktioniert das halt auch viel besser. Und ja, es hat ja in der ersten Halbzeit gar nichts funktioniert. Ich hatte Müller im Ballkontakt, ich weiß es nicht.
Wie immer wahrscheinlich, ne? Wenig. Tobi, Fachfrage.
Ja.
Und für die Zuhörer auch. Wie oft saß Julian Korb in dieser Saison zu Beginn eines Spiels auf der Bank von Hannover 96?
So aus der Hüfte. Wenn du so fragst, dürfte es fast nullmal gewesen sein. Entweder Startelf oder Tribüne, was? Ich weiß es aber ehrlich
gesagt. So ungefähr ist es tatsächlich. Wir haben 20 Spiele gehabt. Er saß bisher zweimal, nämlich am ersten Spieltag zu Hause, nein, in Bremen und am fünften Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Jeweils auf der Bank, war ohne Einsatz im Kader. Ansonsten wechselte sich das tatsächlich knallhart ab zwischen nicht im Kader, also Tribüne oder vielleicht sogar zu Hause geblieben bei den Auswärtsspielen und ja, Startelf als Alternative. Allerdings die letzten 6 Spiele unter Breitenreiter alle war dann wieder Tribüne angesagt und jetzt hat er Korb zurückgeholt. Ich hatte das gar nicht so komisch und so dramatisch in Erinnerung, Tobi. Also hat natürlich auch einen Grund, warum ich diese Einleitung wähle. Tue ich Korb Unrecht? Tue ich Sorg und Korb Unrecht, wenn ich sage, ist doch wurscht, wer da spielt?
Ich finde leider auch, dass sich die leistungstechnisch jetzt nicht so groß unterscheiden. Ich habe mich allerdings schon gefragt, was Korb verbrochen hat, dass ihn Breitenreiter dann ja wirklich, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die letzten 6 Spiele völlig außer Acht gelassen hat. Das hat mich ein bisschen irritiert und ich war noch mehr irritiert eigentlich, dass er dann gleich wieder in der Startelf steht. Das scheint ja dann eher dafür zu sprechen, dass es da irgend so eine Geschichte zwischen Korb und Breitenreiter gegeben hat. Aber jetzt ist Korb auch nicht der Retter von 96 und hat auch nicht das allergrößte Spiel gemacht, aber wer hat das am Freitag schon? Ich finde, die beiden, die nehmen sich da echt wenig und eigentlich kannst du da aufstellen, wen du willst. Es ist meist die falsche Entscheidung.
Philipp, du hast mir, glaube ich, bei WhatsApp geschrieben, das ist der Labbadia-Move, den er da veranstaltet. Führ doch mal ein bisschen aus, was du damit meinst und ob das in deinen Augen A, überhaupt sinnvoll ist und B, na gut, in dem Fall funktioniert, die beantworte ich mal selber, hat nicht funktioniert.
Genau, der Labbadia-Effekt, den ich ja vorher schon erwartet hatte, ist ja, dass man auf mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Positionen Spieler von der Tribüne holt und gleich in die Startelf schmeißt, um zu zeigen, oh, ich mache jetzt hier was ganz Neues, was Innovatives und der ganzen Mannschaft zu zeigen, jeder hat jetzt bei mir eine neue Chance und ja, bei Labbadia hat es besser funktioniert als jetzt bei Doll. Zu Julian Korb nochmal, ich habe das Gefühl manchmal, dass der nicht so richtig beißt. So, das ist so mein Grundgefühl, wenn ich ihn spielen sehe. Und das ist bei mir bei Sorg anders. Ich mag Sorg lieber als Korb auf der Seite.
Ja, vielleicht nee, ich weiß nicht. Ich kann die auch irgendwie nicht auseinanderhalten. Entschuldigung. Nein, aber sie sind ja sich schon irgendwie auch optisch ähnlich und vielleicht tue ich ihnen auch wirklich Unrecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich tue mich schwer. Ja, und Sorg war ja nun auch, der hatte familiäre, ne, das war die Geschichte, familiäre Gründe, warum er teilweise nicht gespielt hat. Und da war Korb auch nicht im Kader. Also irgendwas, Tobi, vielleicht hast du recht.
Ja, muss ja fast, oder? Muss doch. Ja, ja. Also gerade bei der Geschichte mit Sorg, da muss irgendwas gewesen sein. Aber interessant, was Philipp gerade gesagt hat, mit dem Korb beißt nicht so richtig. Es ist auch schon extrem lange her, dass er gespielt hat. Also ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht extrem schlecht gegen Leipzig.
War jetzt nicht der Grund, warum wir verloren haben, vermutlich.
Nee, das waren sie alle zusammen.
Ja, dann
wollen wir. In der Zentralen schon schwächer als auf den Flügeln.
Ja, auf den Zentralen. Müller, Muslia. Muslia hat auch nicht so gut funktioniert, hat definitiv schon bessere Spiele gehabt. Lass uns mal ein bisschen gucken. Also, erste Halbzeit. Ich meine, solange es 0-0 steht, bin ich ja immer noch Fan davon, dran zu glauben, dass das noch irgendwie gut wird. Dass wir uns da vielleicht noch in eine richtige Richtung bewegen und dass wir noch ein Tor schießen. Ich glaube, so nach 25 Minuten habe ich eine WhatsApp gekriegt. Stand sinngemäß drin, wenn wir jetzt ein Tor schießen, vielleicht können wir Leipzig aus dem Konzept bringen. Konnten wir nicht. Wir haben quasi gar keine Chancen generiert. Weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit. Und Philipp, das ist was immer wieder kommt und was uns seit so vielen Spielen verfolgt. Warum können wir keine Chancen generieren?
Weil wir keine Bälle gewinnen. Also der Gegner, also Leipzig hat das natürlich auch sehr gut gemacht, das dürfen wir jetzt alles nicht vergessen. Und sie haben es ja immer geschafft, über die Außen zu kommen, mit Dreiecken bilden und dann läuft 96 wirklich ganz schwach an. Allen voran in diesem Spiel Herr Wallace, der, glaube ich, das schlechteste Spiel bis jetzt im 96-Trikot gemacht hat. Und wir kommen ja gar nicht an den Ball. Also du kannst ja Chancen generieren, wenn du den Ball gewinnst, der Gegner ist noch im Angriff und dann spielst du schnell nach vorne. Da kommen wir ja gar nicht hin. Und dann kreierst du auch keine Chancen, weil wenn der Gegner tief steht, sag mal, im Spielaufbau, da haben wir ja momentan überhaupt keine Idee, annähernd in Richtung des gegnerischen Tores zu kommen.
So sah das aus. Also Tobi Wallace, ja. Philipp hat es gerade angesprochen, wow. Also ich hab extra ab und zu mal so ein bisschen mehr auf ihn geachtet. Der hat schon einen schlechten Tag gehabt, ne?
Wobei wir sagen das ja auch schon seit Wochen. Also Wallace hat im Moment keine schlechten Tage. Ich bleibe auch dabei, was ich hier schon mal gesagt habe, dass ich der Meinung bin, er hat einfach keine Lust auf Abstiegskampf. Das ist ein Spieler, der von seinen fußballerischen Fähigkeiten her im Prinzip in einem ganz anderen Team eine gute Rolle spielen könnte. Nicht umsonst ist er auch zurückgekehrt in die brasilianische Nationalmannschaft. Da musst du ja schon ein bisschen kicken können. Aber der ist kein Spieler, der in einer nicht funktionierenden Mannschaft in irgendeiner Art und Weise was herausreißen kann. Vielleicht ist es eine Einstellungssache. Das hat ja beim HSV mit Titz auch so ausgesehen, dann ihn gar nicht mehr zu berücksichtigen. Und der ist eher etwas, wenn es läuft. Aber ich habe das Gefühl, dass Wallace in keinster Weise von der Einstellung her sich gegen Niederlagen wehren kann, eine Mannschaft mitführen kann, was du allerdings auf der Position halt auch musst. Und wenn ich sehe, dass es eine Zweikampfquote von 39% gewonnener Zweikämpfe gibt bei 96, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja gut, wir kamen auch gar nicht in die Zweikämpfe, Philipp hat es ja schon so ein bisschen angerissen. Aber das ist einfach deutlich zu wenig. Und da war bei uns in der Zentralen, da war auch Schwegler nicht besser. Das ist einfach, für den Abstiegskampf ist das deutlich zu wenig. Und dann hätte ich den Wolles tatsächlich lieber verkauft.
Ja, den wollte ja wohl keiner haben. Also, vielleicht. Man weiß es ja nicht. Zumindest
auch bitter, ne? Auch bitter.
Für das Geld, was wir haben wollen. Ja, da versauen sich gerade einige mit Schwung ihre Karriere, ne? Und ihr Standing und ihren Marktwert und alles. Also, das sind die Einzelschicksale, die dann noch zum großen 96-Schicksal dazu stoßen. Philipp, kein Kampf, keine Leidenschaft. Wo ist der umgestoßene Bock, den Doll angekündigt hat?
Also der einzige Unterschied, den ich gesehen habe zu den Halbzeiten davor unter Breitenreiter, war, dass wir bis zum 0-1 mehr Glück hatten. So. Und man hat ja gesehen, dass sie dann versucht haben, härter auch ranzugehen und schneller ranzugehen. Und dann kamen dann halt auch Fouls dazu, die dann halt auch zu gefährlichen Standardsituationen führten. Aber das ist ja eine Kopfsache, wenn man immer einen Schritt zu langsam ist. Und klar, gegen Leipzig ist das natürlich auch mit am schwersten in der Bundesliga. Aber wir müssen es auch irgendwie schaffen, die Räume so eng zu machen, dass der Gegner gegen uns ungern spielen will.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das bis zum 0-2 in Dortmund, fand ich die Leistung da besser.
Ja, viel besser, oder?
Ja, finde ich auch, ja.
Also da sind wir uns doch einig, dass Dortmund, wenn ich jetzt kurz zurückdenke, eins der besseren Spiele war seit Oktober, November?
Seit der ersten Halbzeit in Mainz, die fand ich auch richtig gut.
Erste Halbzeit in Mainz, gucken wir zurück, da haben wir 1-1 gespielt und das war am 9.12., oh, das war tatsächlich noch im Dezember, ja, in Berlin, zu Hause gegen Berlin 2-0 verloren, war kalter Käse, Gladbach verkackt, Schalke, 3-1 auf Schalke verloren, da fand ich uns,
Nein, wir hatten immer eine Phase im Spiel, wo wir ganz ordentlich ausgesehen haben in den letzten Wochen und das war gegen Leipzig, aber zu keinem Zeitpunkt, das war für mich ein Schritt zurück.
Ja, also ja, es war so Düsseldorf, Bremen, Freiburg, da passte das irgendwie alles so rein, ne?
Na, es war tatsächlich schlechter. Und ich finde einfach, dass Doll einen Fehler gemacht hat. Er hat Leute rausgenommen aus der Mannschaft, die gezeigt haben, dass sie vom Willen, dass sie vom Einsatz her kommen können. Da fällt mir zum Beispiel Weidand ein, der für mich muss jetzt nicht der begnadete Bundesliga-Stürmer sein, aber der hat bewiesen, wenn er gespielt hat, und das auch in Dortmund, wo er von Anfang an gespielt hat, dass der gibt auch keinen Ball verloren und der hängt sich da voll rein. Und wenn ich mir dann angucke, Jonatas, boah, Kinder, nee, also weiß ich nicht, das kann ich nicht ertragen. Ich kann das nicht ertragen. Und dann kann man einen Jungen wie Weidand nicht auf der Bank sitzen lassen und den erst nach 70 Minuten bringen. Das reicht nicht.
Aber Tobi, zwei Rückfragen dazu. Glaubst du nicht, dass im Training alle und allen voran natürlich auch die gespielt haben, gezeigt haben, dass sie wollen? Also das ist doch der Moment, wenn ich irgendwie so eine Null-Bock-Phase habe, die endet doch in dem Moment oder muss zumindest für die ersten zwei Wochen des neuen Trainers enden. Also ich glaube schon, dass im Training alle gezeigt haben, dass sie Bock haben.
Wenn das nicht mehr ist, dann können sie auch alle nach Hause gehen.
Ja.
Also wenn sie im Training, also ich habe das Training jetzt nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen, aber wir werden ja noch zum Trainer kommen, da habe ich auch noch eine ganz, ganz eigene Meinung wahrscheinlich zu. Ich finde trotzdem, wenn du die Jungs rausnimmst, die in den Vorwochen jetzt nicht unbedingt dafür verantwortlich waren, dass es schlecht läuft, dann machst du mehr kaputt, als dass du aufbaust. Vor allem dann, wenn deine ganzen Maßnahmen nicht greifen. Ja? Und wie willst du das denn den Jungs erklären, die vorher, gut ist viel zu viel, aber die eine ordentliche oder eine nicht ganz so schlechte Leistung im Vergleich zur Mannschaft gebracht haben, die dann plötzlich draußen sitzen, wie willst du denn denen erklären, dass du den Leute vor die Nase gesetzt hast, die überhaupt nichts reißen.
Aber Philipp, muss man als neuer Trainer sich das angucken, was vom Einsatz her in den letzten Wochen passiert ist? Klar, da soll der sich die Spiele angucken und die Stärken und Schwächen der Spieler rausfinden, das ist ganz klar. Aber sollte so ein neuer Trainer nicht auch einen Cut machen und sagen, komm, einsatzmäßig sind wir jetzt alle bei Null und wer sich hier im Training reinhängt und von dem ich dann der Meinung bin, der spielt guten Fußball, der darf dann auch am Samstag oder am Freitagabend auflaufen.
Ich denke mal, dass er ja nach Qualität auch aufstellen wollte. Ne? Wenn sich alle im Training anstrengen oder reinhängen, und das ist in der ersten Woche nach einem Trainerwechsel ja immer so, dann denke ich, dass er dann dachte, Mensch, Jonatas, der hat schon mal was gerissen, in der Ukraine oder so. Aber auf jeden Fall hat er schon, ich sag mal, vom Standing her einen höheren Stand als jetzt Weidand, der jetzt, den er als Kreisligastürmer kennt, weil das so in der Presse steht. So, und dann hat er gedacht, wenn sich sowieso alle anstrengen, dann kann ich auch Jonatas bringen, weil er wahrscheinlich vorm Tor ich sag mal, ein bisschen abgebrühter sein wird, weil er mehr Erfahrung hat. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Umso schlimmer, dass er dann zur Halbzeit dann nicht den Weidand bringt, sondern Bobby Wood und damit dann Henrik Weidand als Stürmer Nummer 3 degradiert.
Ja. Siehst du, und Tobi, ganz kurz, auch wenn du damit natürlich recht hast, ja, was du sagst, dass man dann nochmal einen Cut machen muss und das, aber er kann, ganz im Ernst, ich bin der Meinung, nach 4 Tagen kannst du nicht beurteilen, wer es mehr verdient hat. Da, und ich finde einfach, das gehört dazu, dass du dir ein Bild natürlich verschaffst über die Mannschaft, wenn du es vorher nicht gemacht hast, dann wenigstens in diesen Tagen, wenn du zu Hause sitzt und sagst, was mache ich jetzt nach dem Training? Ach, ich gucke mir mal ein paar Spiele an. Dass du genau weißt, welcher Spieler hat in den letzten Wochen wie performt. Und du kannst in meinen Augen, das ist ja wirklich ein ganz, ganz fragiles Gebilde im Moment bei 96, aufgrund der ganzen Misserfolge und ganzen Nebenkriegsschauplätze, die noch so sind. Und wenn du dann, wie gesagt, diese Rädchen so auseinanderreißt, dass du die Leute, die wollten und die gezeigt haben, dass man auf sie bauen kann, wenn du die raussetzt, dann machst du in meinen Augen einen ganz entscheidenden Fehler. Und das hat in meinen Augen dann der Trainer dementsprechend auch gemacht. Weil wenn er nur nach den Eindrücken geht, die er in der Woche hatte, dann wäre das für mich zu wenig. Und wenn Jonathas vielleicht gar nicht richtig fit ist, dann ist es ja noch schlimmer. Und wie gesagt, was Philipp gerade sagte, Weidand von Stürmer Nummer 1 zu Stürmer Nummer 3, das kannst du dem Jungen noch überhaupt gar nicht erklären. Und wenn dann der Trainerwechsel für Frust sorgt, nee, dann bin ich da auch raus.
Jonathas hat tatsächlich durchgespielt. Man mag es kaum glauben. Also so schlecht kann es um die Fitness nicht bestellt gewesen sein. Und ich möchte an dieser Stelle, auch wenn André wahrscheinlich gerade vor seinem Podcast gerät, mittelschweren Herzinfarkt kriegt, ich habe Jonathas in mindestens 2 Szenen als den engagiertesten Spieler auf dem Platz gesehen, nämlich immer dann, wenn nichts nach vorne kam. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er keinen Bock hat. Es war so eine Mischung aus wahrscheinlich nicht ganz fit, nicht richtig können, aber er hat ganz, ganz viel nach hinten diskutiert. Er hat Wallace zusammengeschissen, er hat Akpo Buma zusammengeschissen, er hat Anton zusammengeschissen und das, wie gesagt, nicht nur einmal, sondern er hat viele Ansagen gemacht, hat versucht zu dirigieren, dass es am Ende alles nichts gebracht hat, sind wir uns auch drüber einig. Das war nicht viel.
Also das ist erstmal grundsätzlich positiv, was du da beobachtet hast, ja. Und das, aber ich meine, dann umso schlimmer, wenn er dann so in der Luft hängt, weil er überhaupt gar keinen Ball bekommt und der ist halt vielleicht nicht der Spieler, der sich den Ball im Mittelfeld holt und da unterscheidet er sich dann doch von Weidern, der ja dann auch mal auf dem Flügel spielen musste und deswegen auch aus der Tiefe dann kommen kann. Da ist Jonathas wahrscheinlich der andere Typ und ich finde es ja auch schön, wenn er sich da so reinhängt und versucht, seine Mitspieler mitzureißen. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, wenn du gerade mal, weiß ich, wie lange ist er jetzt hier? 2, 3 Wochen?
Ja.
Also, ey, sei mir nicht böse, Tobi, aber überschätzt er sich da nicht? Also, ja. was für eine Rolle glaubt er denn, spielen zu können?
Ich weiß ja auch nicht, was er da gesagt hat. Vielleicht hat er irgendwie, also das war ja nicht zu verstehen. Ich weiß auch nicht, wie die da kommunizieren auf dem Platz. Aber grundsätzlich bin ich in der Mannschaft immer erstmal froh über jeden, der rumbrüllt. Also, ich glaube daran.
Ja, aber ich fand, er hat es schon in seiner ersten Phase bei uns gemacht, dass er da ganz viel mit den Leuten immer gesprochen hat und für meine Begriffe immer ein bisschen übermotiviert war. Und ich würde es dann eher darunter abstufen. Da kannst du auch schnell mal der Mannschaft an Spieler geraten, die sagen, sag mal, Junge.
Der soll doch keine Freunde machen. Also wenn der so
hast du die Pfanne heiß? Du bist doch eine Mannschaft. Also
ja,
das sollen sich keine Freunde machen. Also, als Einzelkämpfer, vor allem dann noch vorne drin, was willst du reißen?
Ja, natürlich sollen die sich nicht streiten, aber Jonathas hat ja, weiß ich nicht, ist ja jetzt auch nicht so, dass er. Anders formuliert, würde er sich überall und hätte er sich überall, wo er war, Freunde gemacht, würden vermutlich jede Woche 400 Kartenanfragen bei Hannover 96 eingehen, ob sie nicht mal ein Ticket für die Kumpels von Jonathas über hätten. So viele Orte hat er doch schon abgeklappert.
Ist ja auch ein Zeichen.
Ja, genau. Danke. So,
ja, ist es. Und das sagt auch vieles aus.
Ja, das sagt, genau.
Was holen wir uns denn da für Typen hierher?
Ja. Komischen Vogel, aber den haben wir uns nicht jetzt hergeholt, den haben wir nur zurückgeholt. Den haben wir schon.
Ja, stimmt, hast du ja auch recht. Der beste Hannoveraner am Freitag war ja sowieso der Halstenberg, ne?
Der hat ja richtig gebrannt. Ich fand Esser noch besser als Halstenberg, wobei jetzt Hannoveraner da halt zugezogener ist. Aber ja, Esser, wollen wir kurz, wir müssen auch was Positives sagen. Esser, ich hatte so das Gefühl, er wollte den Rekord vom Bremen-Spiel mit den, wie viel, 14 Paraden wollte er knacken. Dafür hat er dann doch ein bisschen viele Tore reingekriegt. Aber Philipp, das war schon mal wieder eine gute Leistung und ich glaube, das Thema Jauner Esser ist jetzt, ist okay. Können wir ruhen lassen.
Ja, für mich ruhte das eigentlich seitdem Esser im Tor stand, am Anfang der Saison schon. Ich finde, er strahlt Ruhe aus, er hat eine Sicherheit. Klar, den Freistoß von Halstenberg muss er auch halten, aber man hat auch zu keinem Zeitpunkt des Spiels gedacht, Mensch, der bricht jetzt ein, sondern er hat weiterhin Sicherheit gegeben und ich meine, das hat Breitenreiter ja auch offen kommuniziert in der Zeitung vorher schon, Mensch, es kann doch nicht sein, dass Esser der Einzige ist, der hier noch irgendwas reißt für Bill, noch mit zwei anderen Spielern. Und Esser, er macht eine sehr gute Figur. Und klar, beim 2-0 weiß ich nicht, kommen wir noch zu, ob er da vielleicht nach Strafraumbeherrschung ein bisschen gepatzt hat. Aber wenn man, sag mal, 16, 17 Situationen pro Spiel bekommt, dann mal in einer nicht gut aussieht, kann man ihn dafür nicht kritisieren.
Kommen wir übrigens nicht mehr zu. Ich habe keine Lust, über die Gegentore zu reden.
Ah, super.
Aber dann können wir es ja kurz abhandeln, denn die Ecken waren fies von Halzenberg. Und es war ja auch viel Tumult, vor allem bei dem 0-2 im Fünfer. Das ist dann schwierig. Aber ich kann deinen Gedankengang verstehen, Philipp. Das, vielleicht kann man da mit Vehemenz rein und versuchen, den Ball zu kriegen. Fliegst du vorbei, bist halt auch der Riesendepp. Und viel schlimmer, dass Wolles den Orban da zweimal laufen lässt. Das ist ja eine Riesenkatastrophe.
In der Tat. Wollt ihr noch was anderes sagen? Dritte Tor, ich spreche eigentlich grundsätzlich nicht über Tore ab der 85. Minute. Also zumindest nicht zum 3-0. Möchte jemand trotzdem noch was dazu sagen? War ja quasi Spiegelbild, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Ja, eine Sache möchte ich noch sagen zum Spiel. Bitte. Also, ich plädiere dafür, wieder mit zwei Stürmern zu spielen und nicht mit diesen zwei außen, einen in der Mitte. Wir haben keinen Spielaufbau, wir haben kein System und dann muss man halt die langen Bälle spielen, was sie gegen Werder versucht haben. Nur muss man dann natürlich dann in dem Fall Weidand drumherum winseln und auf den zweiten Ball hoffen, um dadurch dann auch einfach mal eine Überzahl zu haben. Und mich nervt das tierisch, wenn die da dieses 4-2-3 einspielen. Ich finde, das passt nicht zu der Mannschaft, das passt nicht zur momentanen Situation. Und ich möchte gerne, dass 96 mit zwei Stürmern spielt.
Das sind die Wünsche des Tages und mein Wunsch des Tages ist, dass ihr dranbleibt. Und gleich sprechen wir über die ersten Eindrücke von Thomas Doll, vielleicht auch so ein bisschen außerhalb des Platzes.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz. Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Philipp Schünemann bei mir. Tobi Gröbner bei mir und wir haben dieses großartige 3-0 viel zu lange besprochen. Das war ist ja fürchterlich. Wir können doch nicht so lange über solche Spiele sprechen. Es war wirklich, wow, war das schlecht. Jungs, jetzt müssen wir nach vorne schauen und dafür da ist Thomas Doll. Ich möchte das Ganze eröffnen, dieses Segment mit meinem Statement zum Thema, wie wurde mit dem 3-0 hinterher umgegangen. Und mir war das viel zu viel Mimimi und negativ und Weltuntergang und alles eine Katastrophe. Das betrifft sowohl die Zeitung als auch Matthias Sammer, als auch das Fernsehen, als auch wen auch immer. Könnt ihr alle in euren Twitter-Feeds nachlesen. Das war mir too much, Jungs. Das war Leipzig. Ich meine, das ist in Deutschland eine der vermutlich vier besten Mannschaften und wenn wir nach Europa schauen, sicherlich auch eher eine der besseren Mannschaften. Die sind uns auch in einer Saison überlegen, in der wir normal bis gut spielen. Also ich sag mal irgendwas zwischen Platz 7 und 13. Jetzt sind wir im Moment eher Platz 17 bis 18 und natürlich ziehen die uns komplett die Schuhe aus. Und es ist dabei wurscht, ob der Trainer neu ist oder alt oder was auch immer. Ich fand das alles viel zu destruktiv und negativ nach diesem Ding. Für mich geht das eigentlich wirklich das Spiel, wo es dann zählt, was hat Thomas Doll bisher bewirkt, ist nächsten Samstag. Tobi, warum wurde dieses Spiel so hochgehängt gegen Leipzig?
Ja, ich denke, dass, weil man da immer glaubt, dass der neue Trainer sofort einen Effekt hat und der sich gleich einstellt. Und jetzt mal ganz unabhängig vom Ergebnis, Tobi, hast du ja recht, aber das Auftreten war halt wirklich eine Katastrophe. Und das lag nicht nur an Leipzig. Also ja. da war halt einfach keine Gegenwehr. Und das muss man dann schon kritisieren, das muss man dann auch schon durchaus im Auge behalten, aber du hast trotzdem recht, dass natürlich das Spiel gegen Nürnberg viel wichtiger ist. Und da zählt es. Wenn man dort sich so verkauft, dass man sagen kann, hier, die wollten, und wenn man da den Sieg einfährt, dann ist Leipzig völlig egal, weil du, wie gesagt, recht hast, Leipzig ist zu stark und dient deswegen nicht als Gradmesser. Aber das Wie finde ich schon. Und deswegen kann man oder muss man vielleicht auch sogar da kritisch drüber sprechen. Auf der anderen Seite war Thomas Doll nun auch noch nicht lange da und konnte auch dementsprechend nicht viel bewegen. Und ich finde nur, das Auftreten, was er so zeigt, wie er sich äußert, was er sagt, macht mir nicht viel Hoffnung, ehrlich gesagt.
Ja, okay, ich bin bei dem insgesamten Eindruck, den die Mannschaft bei dem Spiel hinterlassen hat, bin ich dabei, das war schlimmer als das Ergebnis. Also 0-3 ist schon nicht schön, aber der insgesamte Auftritt. Aber das möchte ich trotzdem mit einbeziehen in dieses, das wurde mir zu negativ gesehen, die ganze Geschichte. Das hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Philipp, bin ich zu gnädig, was die Mannschaft und den Trainer nach 5-6 Tagen angeht? Oder bist du so ein bisschen, dass du das verstehst?
Ich bin so ein bisschen dazwischen. Also einerseits, Tobi, gebe ich dir komplett recht. Es bringt auch jetzt nichts, nach einem Spiel gegen Leipzig den Trainer kaputt zu reden und zu sagen, das hat alles nichts gebracht und da hätten wir auch Breitenreiter behalten können und wir sind eh abgestiegen. Macht überhaupt keinen Sinn, vor allem nicht 14 Spieltage vor Schluss. So, und andererseits, was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass trotz des Trainerwechsels, wo sich jeder Spieler noch anbieten muss, spätestens nach dem 0-2 überhaupt kein Aufbäumen mehr zu spüren war. Die Mannschaft hat sich hängen lassen und hat sich ihrem Schicksal ergeben. Und das kann ich verstehen oder zumindest nachvollziehen, wenn jetzt der alte Trainer schon 10 Spiele am Stück verloren hat und die Spieler denken, ach, ist doch jedes Mal das Gleiche. Aber da hätte ich jetzt mehr erwartet, vor allem, weil man ja Doll oder er sich selber als Motivator darstellt. So, und da war ich ein bisschen enttäuscht. Sonst hast du vollkommen recht, statistisch 3-0 verloren gegen Leipzig, ist jetzt nichts passiert, Samstag geht's weiter.
Aber muss es nicht unfassbar frustrierend sein gegen so eine Mannschaft wie Leipzig? Ich habe das vorhin gesagt, die sind natürlich von den Einzelspielern besser her, die haben einen Lauf, das läuft bei denen alles flüssig. Wenn wir den Ball verlieren, haben die ein unfassbares Pressing, was die uns da auf einmal um die Ohren knallen. Wir haben ja quasi nie die Chance gehabt, ein Spiel zu entwickeln, weil wir ja gegen dieses Pressing überhaupt nicht angekommen sind. Also die haben uns auch, hatte ich das Gefühl, komplett die Lust auf Fußball genommen, dadurch, dass die immer wieder draufgegangen sind, uns gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, Chancen und damit vielleicht auch irgendwie Selbstvertrauen oder mal eine Kombination oder so einen Ablauf einzuspielen oder zu generieren. Und ach, ich weiß nicht, ich war irgendwie nölig hinterher, als ich dieses ganze Überdramatisiere dieses Spiels gelesen habe und ach, ich weiß nicht, irgendwie. Ich glaube, wir unterschätzen Leipzig oder wir tun Leipzig da so ein bisschen Unrecht und Hannover letzten Endes dann auch, wenn wir sagen, wir waren so scheiße. Ich finde, wir sollten viel öfter sagen, Leipzig war so gut und dann ist gut, dann ist einfacher.
Ja, aber gegen die Bayern haben wir doch auch alle gemeckert, weil es um die Art und Weise ging und nicht um das Ergebnis und nicht darum, dass die Mannschaft 2-3 Klassen besser war. Und ich glaube, das ist das Grundgefühl, vor allem, wenn man sich schon nicht mal über Punkte freuen kann, dass man wenigstens sowas sehen will, um zumindest noch ein bisschen mitgerissen zu werden. Ich glaube, dadurch kommt bei den Menschen diese negative Grundstimmung.
Also, das heißt, wenn Muslija in der ersten Halbzeit mal irgendein Leipziger schön in 2 Teile getreten hätte, dann würden wir alle lockerer nach Hause gehen. Mich befriedigt das irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht.
Ja, hast du auch recht.
Ja, weiß ich nicht. So würde ich das gar nicht sehen. Es geht ja gar nicht darum, dass man da irgendwie den Gegner in 2 Teile tritt, so wie das der Dortmunder gemacht hat mit Sarin Rembazé. Ja, sondern es geht gute Besserung vor allem. Es geht darum, dass man sich wehrt. Und sie haben sich nicht gewehrt. Und die hätten auch meinetwegen 5-6-0 verlieren können. Wenn du aber das Gefühl gehabt hättest, sie haben alles versucht und waren halt einfach schlechter von den individuellen Fähigkeiten her, von den mannschaftlichen Fähigkeiten her, dann ist das okay, weil es nur Leipzig war und eben kein wirklich bedeutendes Spiel im Verlauf der Saison. Aber das ist das, was mich wirklich stört. Man muss deswegen nicht sagen, wir sind abgestiegen. Man muss deswegen auch nicht sagen, der Trainerwechsel hatte keinen Sinn. Das wäre viel zu früh.
Aber das ist passiert. Das ist tatsächlich ja alles
passiert.
Ja,
das ist falsch. Das ist absolut falsch. Ja. Aber es war trotzdem viel zu wenig für das erste Spiel unter einem neuen Trainer. Was wieder bestätigt, dass das Trainerwechsel in der Regel nichts bringen. Aber wir hätten mit Breitenreiter auch nicht weitermachen können. Der Punkt war einfach wirklich da, zu sagen, man muss diesen Reiz jetzt setzen. Denn das war nicht mehr aufzuhalten. Und das wäre mit Breitenreiter gegen Leipzig auch nicht besser, vermutlich sogar schlechter geworden. Von daher war die Grundidee, den Trainer zu tauschen, um da nochmal alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um hier das Ruder noch einmal herumzureißen, war grundsätzlich in Ordnung. Und Leipzig dient nicht als Gradmesser. Nürnberg aber auf jeden Fall. Und das ist für mich auch ein wirkliches Endspiel. Also wenn 96 gegen Nürnberg zu Hause verliert, ja, dann war es das.
Dann war es das. Philipp, Tobi hat es quasi sehr gut schon übergeleitet. Siehst du es auch so, dass es zwingend notwendig war, Breitenreiter auszutauschen?
Das ist schwierig. Also ich kann alles verstehen, was Tobi gesagt hat. Und ich gebe ihm eigentlich auch in ihrem Punkt recht. Klar ist immer die Frage des Zeitpunktes, aber das habt ihr ja in den anderen Sendungen schon zu Genüge besprochen. Ich bin nur mit der Alternative nicht zufrieden, aber es hätte auch keine bessere gegeben, die realistisch ist, die zu 96 kommt. Ne? Alle Kandidaten, die wir alle toll finden, wie, was weiß ich, Herrlich oder so weiter, das tut sich doch keiner an. Also hast du ja zu 96 nur einen Trainer bekommen, dessen Trainerkarriere in der Bundesliga eigentlich schon vorbei ist und für den das die letzte Chance ist. Es ist im Endeffekt wie ein HSV-Spieler.
Oder, warte ganz kurz, Philipp, oder ein Jungen, der es als erste Station nimmt und als Chance sieht.
Ja, aber ist das nicht denn der falsche Zeitpunkt? Sagt sich der Junge nicht, Mensch, dann warte ich lieber ab, bis er absteigen und in der zweiten Liga kann ich dann was aufbauen?
Das kann natürlich durchaus sein. Müssen wir Alex Kiene mal fragen, ob er darauf wartet. Aber nein, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass du recht hast. Ne? Also wahrscheinlich kriegt man in solcher Situation nur solche Trainer. Und die so genannt waren, da ist ja Doll nicht gerade das größte Übel. Ja, das muss man schon mal ehrlicherweise sagen. Aber ich wäre dann vielleicht doch lieber für einen Trainer gewesen, der wirklich frisch ist. Ich habe das Gefühl, mit Doll gehen wir taktisch einen Schritt zurück. Du hast es ja auch sehr schön beschrieben, mit deinem Wunsch nach zwei Stürmern. Und ich glaube einfach, dass Thomas Doll taktisch und spieltechnisch einen Schritt zurück ist.
Ja, wirkt auf mich auch so, ja.
Sind wir ja bei den Namen. Also mit euch habe ich noch nicht gesprochen, seitdem dieser Trainerwechsel jetzt stattgefunden hat. Namen wurden jongliert bis zum Umfallen. Philipp hat das gerade so gesagt, das war jetzt dann schon noch die beste Lösung unter den ganzen Magaz und Effenbergs und wer da noch alles so jongliert wurde. Oder Philipp, würdest du jetzt nach einer Woche schon anders sagen?
Ach, ich habe es auch damals schon oder vor einer Woche schon anders gesagt. Ich finde jede Lösung, die wir da zur Auswahl hatten, einfach nicht gut und muss mich dann von einem Besseren überzeugen lassen. Aber ich finde, Thomas Doll als Trainer bringt jetzt nicht die Euphorie, dass ich jetzt sage, oh Mensch, jetzt haben wir noch eine Chance. Ich habe insgeheim ein bisschen vor dem Leipzig-Spiel gehofft und vielleicht sind deswegen auch die Leute bei Twitter und überall so enttäuscht, weil da war ja überhaupt nichts, was Hoffnung macht. So. Und Thomas Doll in seiner Ansprache finde ich erstmal für mich persönlich unsympathisch. So, ne? Ich finde, das ist ein Prolet nach außen gesehen. Vielleicht tue ich ihm da falsch, irgendwie, dass er vielleicht ist er ein ganz lieber Typ und ganz tiefsinnig und ganz nett, aber nach außen wirkt er nicht so. Ich finde, er wirkt auch ein bisschen so, redet ein bisschen nach Plattitüden, so hier ein Spruch, da ein Spruch und auf dem Trainingsplatz hinterherlaufen und er hat ja mehr Kilometer gelaufen als Jonathas neben dem Feld während des Spiels und 9 Kilometer mit 90 Minuten ist für Jonathas auch nicht viel und dann weiß ich nicht, ob das jetzt die Lösung ist. Frag mich nächste Woche, wenn wir gegen Nürnberg gewonnen haben, dann sage ich dir, Mensch, vielleicht war es richtig für Doll, war es richtig Doll zu holen. Nur langfristig ist das eh keine gute Lösung. Deswegen verstehe ich auch nicht die 2 Jahre. Die machen mich ein bisschen traurig, sage ich mal, weil ich einfach gehofft habe, okay, jetzt ein Feuerwehrmann und dann machen wir was Richtiges.
Aber wir können ja immer noch mal tauschen.
Ja gut, aber irgendwann haben wir so viele Trainer unter Vertrag wie der HSV. Wir müssen die bezahlen und dann können wir gar nichts mehr holen, weil wir auch noch 12 Millionen für Wimmer bezahlen müssen. So.
Na, der hat ja jetzt ja nicht gespielt, oder? Warte, haben Sie den noch eingewechselt? Nein.
Nee, das wird Horst ihm ja auch erzählt haben. Ne?
Das glaube ich aber auch. Horst hat gesagt, Dolly, du kannst kommen, aber pass auf mit dem Wimmer. Da habe ich den Finger drauf. Tobi, dein Eindruck von Thomas Doll, bisher 2 Pressekonferenzen, also zumindest gegeben. Das war einmal die Antrittspressekonferenz, die natürlich viel beachtet war an dem Montag und dann nicht mehr ganz so beachtet am Donnerstag. Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Rasenball Leipzig. Ich fand ihn gerade in der ersten Pressekonferenz sehr, sehr aufgeregt, sehr nervös. Wie war dein Eindruck?
Ja, absolut. Schwach. Er hat ein ganz schwaches Bild für mich abgegeben. Dafür, dass er ja schon mit Hamburg und Dortmund ja auch schon Vereine trainiert hat, wo der Fokus der Öffentlichkeit vielleicht noch deutlich mehr drauf liegt, war ich beinahe schon erschrocken, ob seiner Unsicherheit, wie er sich ausdrücken soll. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, er hat die Frage gar nicht verstanden. Oder ich glaube, ich traue ihm nicht zu, dass er sie bewusst nicht beantwortet, sondern ich glaube wirklich, er hat zum Teil die Fragen nicht verstanden, weil er so aufgeregt war, dass er da wieder mal auf so einer PK was sagen darf als Cheftrainer. Und ich fand es vorm Spiel auch nicht besser. Also die Antrittspressekonferenz, die schenke ich ihm noch. Die war bei Daniel Stendl auch eine Katastrophe. Aber Doll wurde auch am Donnerstag nicht besser. Und ich fand auch, dass er nach dem Spiel dann ein Statement gegeben bei Eurosport, dass ich persönlich, das haben nicht alle so gesehen, als Nachtreten, ich bin leider einer Meinung mit der Bild, das irritiert mich ein bisschen, aber als Nachtreten in Bezug auf André Breitenreiters Trainingsmethoden verstanden habe. Und sowas mag ich grundsätzlich nicht. Und ich finde ihn nicht überzeugend in seiner Darstellung nach außen. Ich finde ihn nicht überzeugend in seinen Worten. Und wenn er die Mannschaft, abgesehen davon, ich habe noch eine ganz, ganz böse Erinnerung an einen Auftritt von ihm bei Sky im November, wo er sich als ganz großer Sexist geoutet hat. Das sagt mir schon mal grundsätzlich überhaupt nicht zu und möchte ich eigentlich bei 96 überhaupt nicht sehen, sodass er für mich als Mensch schon komplett durchgefallen ist. Und wenn er jetzt als Trainer auch noch so schwach ist und bleibt, wie er momentan wirkt, dann haben wir doch schon mit Zitronen gehandelt.
Mhm. Philipp, du hast dir die Pressekonferenzen auch angeguckt von Thomas Doll, 1 und 2. Dein Eindruck?
Ja, alles ein bisschen nichtssagend, so was so von ihm kommt. Am witzigsten fand ich, als er nach Uwe Bech gefragt wurde, wusste er, glaube ich, gar nicht, wer das ist. Also er wirkte nicht gut vorbereitet und auch so, ja, ich werde Ihnen jetzt kein taktisches Konzept erzählen. Wer böse ist, sagt, er hat auch keins, aber ich glaube, das ist nicht so. Ich finde, er hat sich dahingestellt und gesagt, ja, ich weiß das eh alles hier. Ich kenne auch 96, aber es wirkte von dem, was er erzählt, nicht so, als hätte er sich großartig mit der Mannschaft vorher beschäftigt. Und das hat mich sehr beunruhigt.
Aber er hat doch ein Sky-Abo in Ungarn gehabt, hat er erzählt. Also,
ich habe schon HSV und Dortmund geguckt.
Schön zweite Liga rauf und runter.
Ich habe auch ein Sky-Abo, kenne aber von Sandhausen auch nur zwei Spieler. Also
Immerhin. Ist das eine Bewerbung nach Sandhausen? Möchtest du da Trainer werden?
Nee, das ist mir zu weit weg.
Okay. Da gibt es wieder ein Aufstiegsendspiel nächste Saison.
Ja. Für wen denn?
Für 96.
Ach so. Okay.
Ja, also, na, jetzt mal ernsthaft, glaubt ihr wirklich, dass das, also ich meine, wir haben jetzt ja alle nicht viel Positives über Thomas Doll gesagt, ja? Habt ihr denn den Eindruck, dass das kann der auch nur in irgendeiner Art und Weise retten?
Also was heißt Eindruck? Hoffnung. Also ich meine, es ist ja nicht schwer, durch 2, 3 Erfolgserlebnisse auf einmal in einen Lauf zu kommen. Also es ist schwer, die Erfolgserlebnisse zu haben, aber dann den Lauf zu haben und dann damit einen Verein zu retten. Wenn man jetzt in die vergangenen Jahre guckt. Ich traue es insofern zu, dass dadurch, dass er da ist, vielleicht alte Verhaltensmuster, die Mannschaft sich angeeignet hat, dass die neu gestaltet werden, dass auch vielleicht einige Spieler nicht mehr drüber nachdenken, oh, ich darf den Fehler nicht machen. Vielleicht gibt er manchen Spielern in seiner Ansprache das Gefühl, dass sie wieder mit mehr Selbstvertrauen auf den Platz gehen und sagen, ja, ist mir vollkommen egal, was jetzt passiert, ich versuche das jetzt und dann schieße ich den Ball und dann geht er in den Winkel rein und auf einmal ist Doll der Held, die Mannschaft funktioniert wieder. Es ist ja im Bereich des Möglichen.
Da hast du natürlich völlig recht, Philipp. Was mich da noch ein bisschen stutzig macht, ist sein Credo eigentlich aus der ersten Woche, letzte Woche mal in Anführungszeichen, die Jungs können ja kicken und wir müssen ihnen nur wieder zeigen, dass sie kicken können. Und nach dem Spiel, da stimmt hier überhaupt nichts, wir müssen hier richtig hart trainieren. Und also, wenn ein Spiel schon reicht, dass er von ich streiche die jetzt mal und versuche denen wieder Selbstvertrauen zu geben, umschwenkt zu, die sollen jetzt mal richtig schön Dreck fressen, weiß ich nicht, ob man damit genau das erreicht, was du dir erhoffst.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen persönlich, dass er sich persönlich angegriffen gefühlt hat, dass die Mannschaft die so
beleidigt. Ja, er war beleidigt quasi, ne? Ja.
Und das nach einem Spiel hätte man professioneller lösen können. Vielleicht hat er jetzt im Training die Woche eine andere Ansprache und wie Tobi schon sagte, auch nach dem Nürnberg-Spiel können wir, glaube ich, erst beurteilen, ob es jetzt was gebracht hat oder nicht, weil danach spielst du gegen Hoffenheim in Frankfurt, wird ja nicht leichter.
Da hast du völlig recht. Ich finde halt auch interessant, dass er direkt nach Abpfiff dann erstmal in die Kabine reingegangen ist. Wie so ein kleiner beleidigter Junge, dem man jetzt seine Lieblingsholzeisenbahn angezündet hat und wo er vorher doch darauf hingewiesen hat, der spielt ja so gerne. Und dann geht er beleidigt in die Kabine und lässt seine Mannschaft da draußen alleine. Das ist halt ein kompletter Gegenentwurf zu Breite. Der immer noch die Jungs und auch Daniel Stendel, also ich vergleiche jetzt übrigens doll mit Daniel Stendel auf seinen Pressekonferenzen. Auch Stendel hatte nie eine Aussage zum taktischen Konzept gemacht. Vielleicht hatte der ja auch keins, aber Doll scheint da nicht viel besser zu sein. Er kann sich nur einen Tick besser ausdrücken, weil er nicht ganz so schlecht in der Formulierung ist. Aber dieses dann einfach beleidigt in die Kabine gehen, also mich holt das nicht ab. Ich finde das wirklich nicht den richtigen Weg. Und da hätten wir auch Felix Magath holen können. Der hätte die wenigstens nach einer Woche schon so fit gehabt, dass die 5 Minuten laufen können, tot umfallen. Also das nein, jetzt mal im Ernst.
Gott,
also, Tobi, jetzt mal im Ernst. Der rennt da ganz beleidigt in seine Kabine. Ist das der richtige Weg, um eine Mannschaft wieder aufzubauen, wo er doch in jeder Pressekonferenz vorher gesagt hat, wir müssen denen wieder das Gefühl geben, sie können es doch. Und dann ist, macht er doch genau das Gegenteil.
Ganz ehrlich, wenn die Mannschaft zueinander findet, weil sie alle gegen den Trainer sind, kann ich auch mitarbeiten. Ist mir scheißegal, wie er das hinkriegt.
Interessanter Aspekt.
Hab natürlich nicht gesehen, wie er wutentbrannt in die Kabine gestiefelt ist. Aber ich würde es ihm tatsächlich nicht verdenken, wenn er schlechte Laune nach dem Spiel hatte und da die Mannschaft angepisst hat.
Es ist aber interessanter Aspekt, wenn die Mannschaft dann gegen den Trainer hält, ja okay.
Ja, das klappt halt immer ganz selten und vor allem nur kurzfristig. Und du hast einfach noch mit 14 Spielen, wäre mir schon insgesamt lieber, wenn sich alle lieb haben. Das kannst du die letzten 4 Spiele machen oder so, aber eigentlich nicht bei der Dauer, die jetzt die Saison noch hat. Lass uns noch mal kurz bei der Pressekonferenz bleiben. Die zweite Pressekonferenz von Doll, das war, wie gesagt, die vor dem Spiel gegen Leipzig, war auch die des, guck mal, ich habe ein neues Handy von Thomas Doll, von Thomas Doll, von Horst Held. Ich muss das noch mal aufarbeiten. Was für eine Geschichte. Horst Held erzählt auf der Pressekonferenz, ohne dass er danach gefragt wird und ohne dass es vorher in irgendeiner Zeitung, Twitter, wo auch immer, ein Gerücht in die Richtung gibt, dass er am Deadline Day höchstpersönlich, also am 31.01., noch in Verhandlungen mit Shinji Kagawa steht. Philipp, also erstmal, Kagawa hätte uns vermutlich mehr nach vorne gebracht, als man sich das von irgendeiner Verpflichtung, die man noch realistisch im Auge gehabt hätte vorstellen können. Und zweitens, so ein bisschen awkward war die Situation schon, dass das so selbst von ihm ins Gespräch gebracht wurde, oder?
Ja, absolut. Ich habe die Pressekonferenz live gesehen auf meinem Handy und dann grinste er wirklich so richtig glücklich und sagte dann so, Mensch, ich warte hier auf einen Anruf. Und ich habe gedacht im ersten Moment, was hat er denn? Und dann kommt er da mit Kagawa raus, bei mir eine Vorfreude, weil ich ja, glaube ich, schon eine Woche vorher geschrieben habe, ich will gerne den Kagawa haben, weil irgendwo stand, dass Dortmund den abgeben will und hätte niemals für Möglichkeiten, dass 96 da überhaupt irgendwie in den engeren Kreis kommt. Und dann sagte er das und dann im nächsten Moment muss er aber alles revidieren und sagt, ja, eigentlich ist er schon in Istanbul, weil Beşiktaş da einen Flieger nach Dortmund gestellt hat und er ist mit dem Privatjet dahin geflogen. Wo ich dann auch denke, dann würde ich das doch anders ankündigen. Ja, wir haben noch was in der Hinterhand, wir hoffen, dass es funktioniert, aber gleich den Namen zu nennen, dann später auch gleich die Zahlen zu nennen, wie teuer das gewesen wäre. Und dann eigentlich war ja in dem Moment jedem klar, okay, klappt nicht. Also vor allem nach den Bildern dann in Istanbul. Und ich verstehe immer noch nicht, was er damit bezwecken wollte.
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube tatsächlich, der Privatflieger ging nach Monaco, weil da war er erst zum Verhandeln. Ist aber letztendlich auch egal, wenn Beşiktaş einen Privatflieger auspackt, Zitat Horst Held, das konnten wir nicht leisten. Tobi, man hätte aber offensichtlich noch mal ein bisschen Geld ausgepackt. Ich weiß, deine Meinung ist dazu auch noch ein bisschen weitergehend. Ich will nicht das Wort Schmierentheater in den Mund nehmen, aber so ein bisschen wie eine kleine Vorführung kamst du dir tatsächlich vor.
Ich kann es halt auch, ich will es ein bisschen relativieren, einzig im Vergleich zu dem, was ich auf Twitter geschrieben habe, aber ich finde auch keinen Grund dafür. Ich bin da ähnlich ratlos wie ihr. Und Horst Held hat ja gesagt, sie wollten so nochmal deutlich machen, wie sehr sie ihn wollen. Ich finde es peinlich, ich muss dabei bleiben. Ich finde es einfach hochnotpeinlich und das ist Außendarstellung aus der Hölle. Wenn du da so auf der PK mit deinem Handy, ich muss jetzt hier aufs Handy gucken, weil wir haben jetzt hier noch, gestern Abend tat sich noch eine Möglichkeit auf, Mensch, halt doch die Klappe. Das hat doch keinen Sinn. Also jetzt mal ganz im Ernst, also ich finde es großartig, das muss ich ja schon mal sagen, ich finde es großartig, dass man überhaupt dann über einen Shinji Kagawa nachdenkt, denn der hätte uns mit Sicherheit weitergebracht. Er hat ja bei Beşiktaş gezeigt in seinem ersten Spiel, dass er was kann und das überrascht ja auch nicht. Also der hätte uns natürlich gut getan, aber ein Kagawa muss ja auch wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn der in der jetzigen Situation sich nach Hannover begibt. Der muss ja völlig wahnsinnig sein. Ja, das kannst du mit Geld ja gar nicht bezahlen, dass der sich hier auf den Platz stellt und abschießen lässt von irgendwelchen anderen Mannschaften. Aber diese ganze Geschichte, die, wo es eigentlich schon klar war, wir kommen ihn nicht, da auf dieser Pressekonferenz, also ich fand's peinlich und muss auch dabei bleiben. Also das war für 96 jetzt nicht unbedingt ein Imagegewinn.
Nee, war irgendwie ein bisschen komisch, ne?
Aber so wird man auch eine Marke. Lachnummer ist auch eine gewisse Art und Weise von Marke, ja?
Ist auch ein Stempel, ja. Ja, es war irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ich habe es Gott sei Dank alles erst im Real Life quasi mitgekriegt, weil ich, das war ein Donnerstag, ne? Ja, genau, war ein Donnerstag. Und während die Pressekonferenz lief, saß ich in einer Sitzung auf der Arbeit. Und dann vibrierte das Handy und dann drehten sie alle durch. Ich sage, was ist denn da los? Und dann konnte ich tatsächlich erst um 15.20 Uhr oder so richtig nachgucken und dann habe ich mir auch noch die Pressekonferenz angeguckt und dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herrje.
Gut. Sag ich doch, peinlich. Ja,
ja, es war insgesamt nicht so befriedigend. Ist wohl wahr. Jungs, machen noch ein kurzes Break und dann sprechen wir noch über so ein Gesellschaftervertragsding und Finale.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de mit Philipp Schünemann, Tobi Gröbner und mit mir, Tobias Rieger. Jungs, bevor wir zum Spiel gegen Nürnberg kommen, was natürlich über allem schwebt und diese Woche bestimmt und uns ganz, ganz schlecht schlafen lässt, kommt die Frage: Hätte jemand gedacht, dass es noch eine Lösung gibt und dass wir nicht 20 Punkte Abzug kriegen und dazu in die vierte Liga versetzt werden, das Stadion angezündet wird und das alles, also ihr wisst schon, endlich mal was ohne Aufregung ist. Es hat sich ganz problemlos gelöst, oder Tobi? Das Thema Gesellschaftervertrag wurde geändert, es wurde wieder zurückgeändert und das ist damit auch schön, oder nicht?
Ja, ob das alles so gut ist und das wird sich noch zeigen. Also ich finde es besonders beachtlich. Ich erinnere mich da noch sehr gut an Aussagen des Clubs aus dem September, Oktober, dass sich diese Änderung an dem Gesellschaftervertrag ja an den Regularien der DFL orientiert. Das fand ich damals schon relativ spektakulär, diese Aussage. Und man ja gar nicht vorhatte, auch nur irgendetwas zurückzunehmen, weil man sich da völlig im Recht sah. Und dass man jetzt so ganz, ganz klar, still und klammheimlich das wieder geändert hat und sich mit der DFL ja nun augenscheinlich geeinigt hat, das ist für mich eigentlich eine klare Niederlage für Martin Kind und seine Vorhaben, den Verein da komplett aus der Verantwortung zu nehmen, noch bevor 50+1 in irgendeiner Art und Weise gefallen ist. Und ich begrüße, dass die DFL da so hartnäckig war und so auf Nachdruck oder mit Nachdruck dafür gesorgt hat, dass es zumindest über diesen Wege hier zu keinem Ende von 50+1 kommt. Ich gehe davon aus, dass die Konsequenzen massiv gewesen wären, sonst hätte der Club das sicherlich nicht einfach so zurückgenommen, weil man ja so überzeugt davon war. Und ob es nicht vielleicht doch noch zu irgendwelchen Sanktionen kommt, das wollen wir doch mal abwarten, denn schließlich hat 96 immer noch gegen Statuten verstoßen, dem es die DFL überhaupt nicht informiert hat über diese Änderung. Und ich bin da noch nicht ganz sicher, dass 96 da völlig ohne Konsequenzen rauskommt.
Ach, so ein kleines, da ist ja wohl ein Brief verloren gegangen und dann ist das Thema doch ratzefatze schon durch. Also,
um das nochmal zu sagen. Ich weiß es nicht. Also, ich finde, jetzt kann man natürlich auch Verschwörungstheorien, da bin ich gar kein Freund von. Also, ich meine, der Elfmeter in Dortmund, wenn man den Videobeweis nicht sieht, also, dann verstehe ich gar nichts mehr.
Ja, aber da glaube ich tatsächlich ja auch
nicht. Nein, ich glaube da auch nicht dran. Das ist natürlich sehr konstruiert jetzt, aber es passt halt so schön ins Bild auf der anderen Seite. Ne? Also ich glaube nicht, dass 96 und die DFL im Moment die allerbesten Freunde sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da noch zu irgendwelchen, das muss jetzt nicht Punktabzug, das muss auch sicherlich, es wird sicherlich kein Lizenzentzug sein, aber dass es da in irgendeiner Art und Weise
noch mal eine kleine Geldstrafe gibt. Ja,
das kann ich mir schon nicht. Ja, nur, wir spielen das gerade so runter, ne? Also, ich finde, das ist schon ein starkes Stück, was Hannover 96 da A versucht hat, B jetzt auch wieder zurücknehmen musste. Auch das ist wieder Außendarstellung, auch wenn die es jetzt nicht groß an die große Glocke gehängt haben. Es gab eine kleine, süße Pressemitteilung, keine Meldung auf der Homepage, soweit ich das gesehen habe.
Ja, habe ich auch so gesehen.
Ja. Und sonst feiert man sich ja in Newsletter noch und nöcher für irgendwelche vermeintlichen Erfolge. Da kommt dann von 96 einer, da kommt dann vom Verein einer, da kommt von allen Seiten, wirst du ja bombardiert.
Das geht dir aber auch nur so, weil du die Pressemitteilung kriegst, Tobi. Sonst würdest du nur einen kriegen, als Newsletter.
Nee. Es gibt den Newsletter grundsätzlich von 96 und dann noch an die Vereinsmitglieder.
Ach, an die Mitglieder, stimmt, da hast du recht.
Ja. Und dann noch die Pressemitteilung, das meine ich ja nicht. Ich meine eher die anderen beiden. Und in diesem Falle gab es, wie gesagt, eine kleine, süße Pressekonferenz mit einem schönen Zitat von Martin Kind. Und mehr gab es da nicht, mehr war es nicht Meldung wert. Und das finde ich halt nicht gut, Tobi. Grundsätzlich, ja. Egal welche Meinung ich habe. aber kleine Erfolge zu feiern wie den Sieg im WM-Finale und dann entscheidende Dinge gar nicht zu kundzutun,
finde ich. Genau, es ist doch nur konsequent in dem Fall, wenn man die erste Satzungsänderung nicht bekannt gibt, dass man dann bei der zweiten, wo es die erste schon inzwischen bekannt geworden ist, vielleicht dann einfach nur eine kurze
Presse. Süße Argumentationskette, ja.
Ja. Nein, jetzt ernsthaft nochmal. Wobei, die gefällt mir eigentlich, die Argumentationskette. Die gefällt mir besser, als ich es am Anfang dachte.
Nein. Martin, bist du es, oder?
Nee. Nein, im Ernst.
Hast du mit dem lieben Heiko Rehberg telefoniert, oder?
Der hat gesagt, Tobi, sag das mal im Podcast so wie immer. Die Millionen, da gehen übrigens die Millionen hin, in diesem Podcast, damit ich hier sage, was ich sagen soll. Nein.
Andreas Flicker.
Ich fand es tatsächlich sehr, sehr großartig. Die DFL sprach in ihrer auch Pressemitteilung und auf der Homepage veröffentlicht von Hannover 96, hat die satzungswidrigen Änderungen ihrer Satzung vom vergangenen September nach Gesprächen mit der DFL rückgängig gemacht. Hannover 96 spricht von einem intensiven Austausch mit der DFL und dass der Gesellschaftervertrag noch einmal weiterentwickelt wurde. Philipp, du bist studiert, du kannst mit Worten, findest du es nicht auch großartig, wie man einen Sachverhalt so zweifach verschieden einfach darstellen kann?
Ja gut, jeder macht es halt so, wie er es gerade braucht, ne? Das ist ja in dem ganzen Thema, egal welche Seite, versucht ja immer nur das rauszuholen und das zu kommunizieren, so wie man es darstellt, um damit man selber für sich selber als Gewinner rausgeht. Und das ist immer das Traurige an der ganzen Geschichte, dass man immer gewinnen will und es gerade eigentlich ja gar nicht um die Sache geht. Und das finde ich gerade sehr traurig, muss
ich sagen. Man will vor allen Dingen nicht verlieren. Ich glaube, das ist noch wichtiger als gewinnen, ist im Moment nicht verlieren.
Ja. Genau, einfach um weiter die breite Brust zu zeigen und zu zeigen, ich habe mich nicht verändert und bin dabei geblieben und ich bin so stark und ich bin so toll.
Aber wisst ihr, Jungs, was ich toll gefunden hätte und womit man wirklich, auch wenn es vielleicht gar nicht ehrlich gewesen wäre, womit man aber ganz, ganz viel positiv wahrgenommen worden wäre, ist, wenn man sich hingestellt hätte und hätte gesagt, wir haben das mit der DFL besprochen, die DFL hat uns da nochmal drauf hingewiesen und ja, Mensch, wir sehen das ein, da haben wir einen Fehler gemacht und den machen wir rückgängig. Und wir kennen uns zu den Statuten der DFL und das kommt nicht wieder vor. Warum macht man das denn nicht?
Weil das ja auch gelogen wäre. Also die DFL, ich finde ja in dem Fall tatsächlich kommunikativ die DFL nicht so ganz glücklich, weil die haben ja das gesagt, was ich zuerst gesagt habe, rückgängig gemacht, schreiben dann aber im zweiten Absatz, die von Hannover 96 in Einvernehmen mit Hannover 96, also KGAA und e.V., in den Gesprächen vorgelegten Vorschläge für Neuformulierung der Satzung sind mit der satzungsmäßigen Vorgaben der 50+1-Regel vereinbar und berühren diese nicht. Das heißt, es muss ja tatsächlich irgendwelche Neuvorschläge gegeben haben. Also 96 kann sich nicht hinstellen und sagen, wir haben alles wieder rückgängig gemacht, weil das, glaube ich, stimmt auch wiederum nicht. Ich habe leider nicht in diese Satzung reingucken können bis heute, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist so ein bisschen abenteuerliche Geschichte. Was wir auf jeden Fall festhalten können, und das ist mir an dieser Stelle nochmal wichtig, wir sind immer noch nicht in der vierten Liga. Gott sei Dank.
Das ist so schön. Naja, irgendwie schon, aber mit der zweiten Mannschaft.
Mit der zweiten Mannschaft, ja, in der Tat.
Anders als ein Nachbar, der vielleicht, wobei, naja, die kommen ja gerade in Fahrt.
Die kommen gerade in Fahrt. Und wir wollen ja auch nicht von unserem spielerischen Niveau reden, da sind wir dann vielleicht auch relativ zügig wieder in der Nähe der vierten Liga, zumindest bei manchen Spielen. Jungs, Nürnberg, jetzt komm, Hose runter, Alarm, Alarm. Hannover 96 ist durch die Niederlage gegen Leipzig und durch den Punkt von Nürnberg, ausgerechnet gegen Werder Bremen, auf Platz 18 abgerutscht. 11 Punkte nach 20 Spielen, das wollten wir mal nach 5 Spielen haben. Wir haben minus 26 Tore haben wir, 18 zu 44. Das ist irgendwo zwischen Vollkatastrophe und geht gar nicht klar. 2 Siege aus 20 Spielen, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen. Vor uns Nürnberg 1 Punkt weg, Stuttgart 4 Punkte schon weg, auf Platz 16. Auf Platz 15 sind es schon 7 Punkte. Philipp, der finale Stempel ist so riesig auf diesem Spiel gegen Nürnberg, wie er vielleicht seit Ewigkeiten nicht mehr war, oder?
Und, ja, absolut. Und das könnte die Gefahr sein. Ne? Stell dir vor, es klappt nicht, das Publikum wird sowas von launisch sein, wenn es nicht klappt. Ich glaube, nach dem dritten Fehlpass werden die ersten Pfiffe kommen. Und das wird, glaube ich, für den objektiven Zuschauer das schlechteste Bundesligaspiel aller Zeiten werden. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie 96 das schaffen will. Ich glaube, wir brauchen einfach mal eine Kanne Glück und dann ein bisschen Geschick und noch wieder Glück und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
Charles Barkley hat mal beim Basketball, ich glaube, es war in den Playoffs, zu seinem Gegenspieler, der in der letzten Sekunde einen Freiwurf hatte, gesagt, du bist so verkrampft, man könnte einen Kugelschreiber mit einem Presslufthammer nicht in deinen Arsch rammen. So hörte sich das gerade an, wie du über das Niveau, über das von dir erwartete Niveau bezüglich dieses Spiels gesprochen hast. Tobi, erwartest du auch so eine ganz verkrampfte Geschichte? Weil natürlich auch für die Nürnberger geht es um mega viel. Man darf nicht vergessen, wenn die uns schlagen, sind sie 4 Punkte vor Hannover. Stuttgart spielt dieses Wochenende in Düsseldorf. Da ist auch nicht geklärt, wer das zwingend gewinnt. Also wenn es für die doof läuft, können die halt auch sehr, sehr viel verlieren an dem Tag.
Natürlich. Also für Nürnberg geht es mindestens um genauso viel wie für 96. Und der Druck ist auf beiden Seiten ungeheuerlich groß. Und ich erwarte tatsächlich ein ähnliches Niveau, wie Philipp gerade beschrieben hat. Das wird kein Feinschmecker Leckerbissen, dieses Spiel. Da bin ich auch fest von überzeugt. Muss es aber auch gar nicht sein. Am Ende muss Hannover 96 ein Tor mehr schießen als der erste FC Nürnberg. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie zwar noch nicht rechnerisch abgestiegen, aber bei den kommenden Gegnern wird es dann auch nicht leichter. Vielleicht aber auch genau umgedreht. Selbst dann kann ja sein, du verlierst gegen Nürnberg und schlägst dann Hoffenheim und Frankfurt. Also das wollen wir jetzt mal auch nicht ausschließen. Aber grundsätzlich ist das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wahrscheinlich das wichtigste Spiel jetzt für den Rest der Saison. Und das musst du einfach gewinnen und da ist auch wirklich komplett egal wie. Und wenn sie eine Passquote von 10% haben, wenn der eine Ball in der 96. Minute den Weg ins gegnerische Tor findet, ist das völlig egal.
Der 14. hat doppelt so viele Punkte wie wir.
Wow. Ja, wir gucken ja, also ich glaube, Relegation ist schon das Äußerste der Gefühle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
natürlich.
Und das wäre auch völlig okay, dem Zustand der Mannschaft angemessen. Und von daher, also gar nicht so weit nach oben gucken. 96 wird das am Samstag gewinnen und dann schauen wir weiter.
Philipp, bitte. Vor allem muss man ja auch gewinnen, weil man ja dann sonst im März gar nicht zur Aufholjagd starten kann. Ne? Ich habe mir die Spiele im März angeguckt. Im März, wenn wir jetzt gegen Nürnberg gewinnen, gewinnen wir ja im März gleich zweimal noch drauf. Und freue ich mich sehr, dass wir das auswärts in Stuttgart sehen. Kannst du jetzt schon mal aufschreiben. Ja. Und das ist ja diese Punkte, diese 7 Punkte zum 15. Platz, genau wie Tobi eben sagt, das darf man sich ja gar nicht angucken. So, man muss sich dieses Spiel angucken. Man muss einfach sagen, es kann nicht sein, dass noch eine Mannschaft vor uns ist und wir müssen Nürnberg wieder auf den letzten Platz schießen und wir müssen uns selber Selbstvertrauen holen. Und das muss die Motivation auch sein, in das Spiel zu gehen. Und ich hoffe, dass das Stadion entgegen meiner Prognose lange ruhig bleibt.
In der Tat. Das ist übrigens der Philipp, mit dem ich immer auswärts fahre. Also dem habt ihr es zu verdanken, dass Hannover auswärts so viel verliert, weil ich immer dabei bin. Nur das kurz als kleinen Einwurf an die Hörer. Nein. Aber ja, Stuttgart ist tatsächlich dabei. Hoffenheim, oh, wir machen noch richtig Späße dieses Jahr. Das wird ein großes Fest.
Oh, ich freue mich.
Hashtag Abschiedstour inklusive Düsseldorf. Ach, was wird das fein. Philipp, du hast vorhin gesagt, du hättest gerne zwei Stürmer, zwei echte, richtige Stürmer. Was sehen wir denn? Was glaubst du denn? Also, du kannst ja gegen Nürnberg, da musst du doch eigentlich auch mal offensiv an die Hose rangehen, oder?
Oh, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, weil ich glaube, du darfst niemals 1-0 zurückliegen. Und das muss zumindest in der ersten Halbzeit erstmal die Priorität sein. Und deswegen prognostiziere ich ja auch dieses schlechte Spiel. Grundsätzlich will ich zwei Stürmer haben. Ich will im Sturm, komplett im Sturm, Weidand Müller haben, sage ich jetzt mal so. Von mir aus irgendeinen dahinter. Ich finde ja, Asano Weidand hat in Mainz wunderbar funktioniert. Also es war auch nur ein Spiel, wo das funktioniert hat. Es war, glaube ich, Asanos bestes Bundesligaspiel. Und dann mach hinten die Schotten dicht. Also ich will da auch gar nicht, dass die da irgendwie rumkombinieren. Hinten dicht halten, nach vorne, schnelle Welle, langer Ball von mir aus auf Weidern. Müller windelt um ihn herum, spielt zwei Spieler aus und schießt das Tor einfach. Das ist mein Wunsch.
Scheiße, Gabi. Tobi, Schwegler, Asano heute nicht beim Training mit dabei gewesen. Wood und Albonotz verletzt vom Platz gegangen in die Kabine. Haraguchi zurück aus Asien von dem Asien-Cup, den er ja im Finale knapp verloren. Also nicht er persönlich, sondern die japanische Nationalmannschaft danach. Aber ganz liebevoll die Kabine aufgeräumt. Dann ist ja auch so eine Finalniederlage gegen Katar schnell wieder vergessen. Tobi, deine Pläne für Samstag? Also allen voran für die Mannschaft, vielleicht auch deine persönlichen.
Also ich hätte tatsächlich gerne ja, Esser im Tor. Dann hätte ich in der Innenverteidigung gerne Akpobuma und Anton. Links, oh, wird jetzt schwer.
Ja, ne?
Ich finde sie beide kacke. Aber dann, ich nehme auch Scholek, falls Albanos jetzt angeschlagen ist. Ansonsten Albanos, rechts darf gern wieder Olli Sorg. Dann hätte ich gerne den Schwegler auf A6. Ich hätte vor ihm gerne Haraguchi. Ich hätte dann, machen wir Doppel-6. Machen wir Schweker, Bakalorz. Machen wir vor denen Haraguchi und wir machen vorne Asano, Jonatas, Weidand.
Hast du noch einen Spieler Luft? Nee, hast du nicht, ne?
Nee, habe ich nicht. Volle Pulle. Komm, ich will volle Pulle.
Drin, ja. Ja,
volle,
ja,
Pulle. Und wenn's Mittelfeld, überspielen wir einfach. Akpobuma kann Bälle nach vorne spielen, die kann Weidand erstmal nehmen und ablegen. Hinter ihm ist Haraguchi. Die drei Stürmer laufen in Position. Haraguchi kann sie aussuchen, wen er anspielt. Vielleicht nimmt er noch Asano mit, dann kann er ein paar austanzen und dann fallen da die Buden. Kein Flügelspiel, kein Mittelfeld, Spielaufbau, komm, hoch und weit bringt Sicherheit und den zweiten Ball festmachen und dann Attacke.
Dein Wort in Gottes Gehörgang.
Ja, es geht doch nicht um Schönspielen, es geht doch nur darum, vorne einen reinzuhauen und hinten vielleicht nicht gerade noch welche zu kassieren.
Ja, da habe ich ja immer so
viel Sorge. Deswegen Bakka mit dabei, der flücht den Acker da um und dann läuft das schon.
Einmal die Saison zu Null gespielt. Gegen Borussia Dortmund. Die Älteren werden sich erinnern. Zweiter Spieltag zu Hause, damals. Oh je, oh je. Tippen, Philipp. Wir haben letzte Woche, habe ich tatsächlich vergessen zu tippen. Ich bin mir selbst unendlich böse und unfassbar, wie sagt man das, untröstlich. Deshalb gibt es keine Ergebnisse vom letzten Wochenende. Ich hätte aber gewonnen. Ich hätte 0-3 getippt, das weiß ich. Das können wir die Leute nicht festhalten. Ihr lacht tatsächlich, das war natürlich ein Witz, aber ich habe tatsächlich 0-3 getippt und zwar beim Bundesliga-Spezial über Booty Special auf meinsportpodcast.de, was es auch immer donnerstags zu hören gibt und wo ich getippt habe und ein bisschen was erzählt habe.
Was ich kann abonnieren. Ich hatte überlegt, ob ich einen Hunderter auf Sieg setze. Die Quote war so verlockend, aber ich wurde zum Glück zurückgehalten.
Ich habe einen 20 auf minus 2,5 gesetzt, aber das erzählen wir an dieser Stelle keinem. Habe ich wirklich. Das ist kein Witz. Ja, ich war einer der wenigen Leute, die sich vielleicht sogar noch über das 0-3 zumindest ein bisschen freuen konnten.
Und
Philipp, du legst vor. Wie geht's aus?
Ich lege vor. Das Spiel wird so laufen. Ist, wie gesagt, Grottenkick. Wir stehen hinten sicher. Wir werden irgendwann einen Eckball kriegen. Dreimal abgefälscht. Eigentor 1-0. Dann kommt Nürnberg. 96 schwimmt. Ein langer Ball auf Weidand, der den Ball dann zum 2-0 reinmacht. 2-0 für Hannover 96.
Das ist so viel, also das ist ja, also ich könnte es bildlich vor mir sehen, wie er quasi wie Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale alleine aufs Tor zuläuft und das Ding reinmacht zum entscheidenden, erlösenden 2-0. Tobi, dein Tipp?
Nürnberg ist so schlecht, dass das überhaupt kein Problem wird und 96 wird das Spiel gewinnen durch Tore von Hendrik Weidand in der 8. Minute, Jonatas in der 45. plus 2 und Marvin Bakalorz in der 78. Minute 3-0.
Wahnsinn. Das ist der nackte Wahnsinn. Was ihr alle denkt, zu 0, 2 Tore zu Hause. Wir haben, glaube ich, seit 5 Spielen zu Hause nicht mehr getroffen. War das so? Irgendwie so geht die Geschichte, ne?
Ist egal, aber da war auch nicht Nürnberg zu Gast und Nürnberg ist Grotte.
Ja, nee, stimmt. Düsseldorf war besser damals, das muss man sagen. Die waren deutlich besser. Entschuldigung, keine Polemik. Im Podcast kommt nicht an, versteht keiner. So, ich muss auch noch tippen. 1-1, Jungs. 1-1. Ich, 1-1. So ein Spiel wie das Ergebnis. Nee, so ein Ergebnis wie das Spiel sein wird. Ein schönes 1-1, was nicht schön ist. Für keinen, für niemanden. Und das ist recht nicht für uns. Stuttgart gewinnt dann in Düsseldorf und dann stehen quasi die beiden Absteiger nach 21 von 34 Spieltagen schon fest. Und sie haben es wahrscheinlich auch beide einfach verdient. Hoffen wir, dass ich Unrecht behalte, ihr beide Recht behaltet. Und das war's charmant für heute. Danke, Jungs. War schön.
Das fand ich auch.
War super. Ich wollte gerade sagen, ihr dürft sagen, dass ihr es auch schön findet.
Super. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Das muss ich auch sagen.
Ja, vielleicht wiederholen wir das nochmal, dass es nicht nur einmalig war, dass wir in dieser Konstellation zusammensaßen. Wir haben ja noch 14 Podcasts bis zum...
Eine schöne Abschiedstour.
Plus Trainerentlassung.
Oh. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass wir wirklich den Trainer nochmal rausschmeißen. Und ich bleibe dabei, Alex Kiene wird neuer Trainer hier.
Alex Kiene, ja, da wollte ich dich jetzt oft eher nachfragen, aber wenn du es schon so ansprichst, Alex Kiene, für die, die ihn nicht kennen, Hannover 96, sondern Hannover Trainerlegende, hat sich hier OSV, Arminia, Reden und TSV Havelse eher so vierte bis fünfte Liga rumgetrieben. Aber Tobi, warum, was spricht dafür?
Ja, er macht ja gerade seine Profilizenz da und er hat 96 im Herzen. Das finde ich immer positiv. Und spielt auch, soweit ich das weiß, oder hat zumindest gespielt bei der Traditionself. Weiß nicht, ob er aktuell noch spielt. Und ist ein Hannoveraner. Das mag ich. Nicht zu sehr Stallgeruch, also war hier kein Profi. Und aber wie gesagt, jemand, der 96 im Herzen hat, das finde ich persönlich, da bin ich wirklich ein sehr großer Romantiker. Das finde ich immer besonders schön. Mit wenigen Erwartungen, ein junger, frischer Trainer, der Bock drauf hat, der im Sommer unbedingt ein Engagement haben möchte im Profifußball. Und ich wünsche es ihm schon vorher, nämlich hier. Und dann macht er uns den Daniel Stendel und führt 96 zurück in die Bundesliga, wird nun nicht vorher entlassen, sondern darf dann auch weitermachen.
Wird laut transfermarkt.de von Think Forward Sport Management GmbH betreut, die unter anderem Niklas Füllkrug in ihrem Portfolio haben.
Das nur ist das nicht. Guck mal, da haben wir es ja schon. Das ist doch schon der Beweis.
Und Maximilian Eggestein. Aber wir wollen
nicht weiter hause. Eggestein zurück. Mensch, doch. Na, was heißt zurück?
Ja, Sporting Lissabon, Bastost. Alle mit dabei. Jungs, Strich drunter. Das war's. Vielen Dank. Tschüss.
Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.